Das Bild hängt schief. Oh, das gibt's ja nicht, Mensch. Der Laptop hängt auch. Der Laptop ist da, das Bild hängt schief. So sehr sich Loriot auch bemüht, wieder alles ins Lot zu bringen, es klappt nicht. Es scheint so, als wäre ihm diese Situation um dieses Wohnzimmer komplett entglitten, komplett aus den Händen geglitten. Er hat es nicht im Griff und je mehr er sich bemüht, desto mehr verschlimmbessert er eigentlich alles und am Ende alles im großen Chaos. Das Bild hängt schief. Wenn es nur das Bild wäre, dann wäre das Leben schön. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die die Welt um uns herum genauso sehen. Irgendwie verunglückt. So, als wäre Gott die Welt entglitten. Als hätte er sie nicht mehr in seinen Händen. Irgendwie nur noch Chaos, nur noch schwierig. Ja, du hast die Frage gestellt, was soll uns denn bitte Hoffnung geben? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, jemanden gar nicht von uns, aber wir waren im Gespräch und diese Person, dieser Mensch hat ausgedrückt, dass er in seinem Leben gerade ganz wenig Hoffnung hat. Und zwar nicht, weil es ihm so schlecht gehen würde, ihm und seiner Frau und seinem Kind geht es gut, aber er schaut in diese Welt und diese Welt macht ihm Angst und sagt, ich habe keine Hoffnung. Und ich habe mich hinreißen lassen zu sagen, Mensch, ich glaube, dass Gott diese Welt immer noch in seinen Händen hält. He still has the whole world in his hands. Und er schaut mich an und dann kam sofort der Widerspruch, der berechtigte Widerspruch. Ja, aber was ist denn mit den Kriegen in? Was ist mit dem Hunger? Was ist mit den Wahlen in? Und viele andere Argumente. Das kann doch nicht sein, dass Gott die Welt in seinen Händen hält und dann das alles zulässt? Und ich verstehe diese Fragen, ich verstehe sie sehr gut, natürlich. Und dennoch halte ich daran fest, Gott hält diese Welt immer noch in seinen Händen. Gott ist nicht Loriot. Gott ist diese Welt nicht entglitten. Vieles verstehen wir nicht, verstehe ich nicht. Und ich bin auch echt froh, ich muss auch nicht alles verstehen. Aber ich halte daran fest, Gott hält die Welt in seinen Händen. Wenn es anders wäre, wenn Gott sich nur bemühen würde und in seinem Bemühen alles verschlimmbessern würde und alles nur noch Chaos wäre, oder wenn Gott aufgegeben hätte, sich zurückgezogen hätte und uns alles überlassen hätte, jetzt kümmert euch mal, seht zu, wie ihr zurechtkommt, dann wäre diese Welt tatsächlich hoffnungslos. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das manchmal auch genauso unterbewusst zumindest denken oder fühlen, dass wir so unseren Glauben irgendwie so merkwürdig aufspalten. Dann sagen wir, ja, ich glaube schon, dass es eine Hoffnung für mein Leben gibt. Und wenn es der Himmel ist, immerhin, die Hoffnung, die habe ich. Und vielleicht gibt es auch noch eine Hoffnung für uns als Gemeinschaft. So. Aber für die Kirche, bei den Austrittszahlen und dem Desinteresse, was wir erleben, nee, also da gibt es keine Hoffnung mehr. Und für die Welt sowieso nicht, die ist verloren. Da hat selbst Gott keine Chance mehr, da ist er überfordert. Ja, so, ob wenn man sagt, für mich, ja, das kriegt Gott noch hin, aber die Welt ist eine Nummer zu groß. Ich bin weiter davon überzeugt, dass es Grund zur Hoffnung gibt, und zwar nicht nur für mich persönlich, dass Gott nicht so klein ist, dass er nur für mich noch irgendwie eine Chance sieht oder für uns als Gemeinschaft, sondern für diese Welt. Begründete Hoffnung, weil wir Hoffnung haben. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der sehr erschreckend ist und eigentlich überhaupt nicht einladend. Mache ich öfters in letzter Zeit, ne? So merkwürdige Texte. Aber ich finde, das hat ja auch was vielleicht. Und ich glaube, in diesem Text, da schwingt ganz viel Hoffnung mit. Und vielleicht können wir die zusammen entdecken. Ich lese euch das vor aus Matthäus-Evangelium. Hört einmal hin. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf den Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Nicht sehr einladender Blick auf die Zukunft, nicht rosarot, plüschig, warm, wollig, weich, irgendwie realistisch. Lass uns das mal anschauen. Es beginnt mit den Jüngern und sie sind beeindruckt vom Tempel, stehen davor und staunen. Es ist der zweite Tempel, der von Herodes dem Großen nochmal neu aufgebaut wurde, nicht aufgebaut, sondern nochmal erweitert wurde, renoviert wurde und schön gemacht wurde und prächtig. Und es war tatsächlich der Stolz von Jerusalem. Und sie stehen davor und staunen und denken, das ist ein Bau für die Ewigkeit. Ein Bau, der Beständigkeit ausstrahlt. Vielleicht ist es der Anblick dieses Tempels, der ihnen ein Stück Halt und Sicherheit in unruhigen Zeiten gibt. Sie denken vielleicht, wenn alles vergeht, auf diese Steine können wir bauen. Auf diese Steine ist Verlass. Die bleiben stehen. Und wie sehr müssen Jesu Worte sie dann erschüttert haben? Er erschüttert ihre Bewunderung und hinterfragt ihre religiöse Sicherheit. Ihr denkt, Gebäude mit ihren Traditionen und Riten, die in ihnen abgehalten werden, würden euch letztgültigen Halt geben? Ihr irrt. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und die Erschütterung, die Jesus seinen Jüngern zumutet, die geht noch tiefer. Sie dringt in alle Lebensbereiche vor. Jegliche politische Sicherheit wird zerbrechen. Kriegsnachrichten überall, Elend, wo man hinsieht. Falsche Führer werden Sicherheit versprechen und das Volk trotzdem betrügen. Und wer denkt, im Glauben sich retten zu können, irgendwie so auf die Insel der Glückseligen sich zurückziehen, in die fromme Blase, der irrt. Glaube wird das Leben immer wieder in Gefahr bringen. Selbst innerhalb der Gemeinde wird es Streit geben und einer den anderen verraten, bis irgendwann die Liebe erkaltet. Wirklich, das sind keine schönen Aussichten. Alles, was Sicherheit verspricht, zerbricht. Und das ist etwas, das können wir seit damals in der Geschichte immer wieder sehen. Es gibt ja die Fraktion, die sagt, ja, so deutlich wie jetzt war es noch nie die Zeichen der Zeit. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, den Menschen gegenüber, die damals wirklich die Verfolgung erlebt haben und wenn man auf das Bild schaut, die wirklich als Publikumsshow hingerichtet worden sind. Ich finde das schwierig manchmal, den Menschen im 30-jährigen Krieg gegenüber, die gelitten haben, den Menschen in den Weltkriegen, Das Ding ist, die Zeichen waren immer deutlich. Es gab immer deutliche Zeichen. Das liegt daran, dass Jesu Worte in allen Zeiten aktuell sind. Jesus redet hier von etwas, was wir seit 2000 Jahren und länger erleben, nämlich von der zerrissenen Welt, so wie sie ist und so wie wir sie täglich erleben. Und er fordert seine Jünger auf, gebt Acht und haltet Stand. Wer bis ans Ende standhaft bleibt. Aber wie bitte geht das, standhaft zu bleiben, angesichts der ganzen Herausforderungen, Bedrohungen? Ich erinnere nochmal an diesen jungen Mann, der vor mir steht und sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, mir geht's gut, ich habe zu essen, zu trinken, Dach über dem Kopf, Familie, bin glücklich, aber hoffnungslos, weil diese Welt so schrecklich ist. Wie soll ich standhalten? Wie soll das gehen? Wie an der Hoffnung festhalten? Und Jesus gibt hier in diesem Text Antworten. Vielleicht habt ihr es ein bisschen rausgehört. Das erste, haltet stand, denn Gottes Reich kommt. Gottes Reich kommt. Wenn Jesus vom Ende redet, dann ist das ja kein Ende, nach dem nichts mehr ist. Also Licht aus, Tür zu, das war's und nie mehr ist was. Noch nicht mehr Dunkelheit ist, nichts ist mehr. Das wäre hoffnungslos, wenn das Ende ist. So, und das war's, ich habe die Tür zugemacht, vorbei. Nein, Jesus redet von Geburtswehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Schlüsselvers zu diesem Text. Es ist der Beginn von Geburtswehen. Eine Geburt ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Und das, was kommt, ist Gottes neue Welt. Die Welt, von der verheißen ist, Gott wird abwischen alle unsere Tränen. Gott wird dem Leid und dem Schmerz ein Ende setzen. Der Tod wird endgültig besiegt sein. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Seine Königsherrschaft wird kommen. Das Ende der Welt ist das Ende von Ungerechtigkeit, von Hass, von Gier, von Unterdrückung, Leid und Tod. Und nach diesem Ende wird Gottes Herrschaft für alle sichtbar sein. Es geht in diesem Text nicht um einen Abschiedsschmerz für immer, sondern es geht um eine neue Lebenshoffnung. Der Beginn von Geburtswehen. Es ist was auf dem Weg, was Großes. Und jetzt gibt es so unter Christen eine Gruppe, die sagen, naja, ist ja prima, wenn das so kommt, dann brauchen wir hier nur abwarten. Und man zieht sich gemütlich zurück in seine Häuser, die ja so viel Sicherheit geben, weil die Steine für die Ewigkeit gebaut sind, so denkt man, und wartet ab und guckt, ob es passiert. Mich erinnert das ein bisschen an Jona, wenn ihr die Geschichte vor Augen habt, der wie Ninive sagt, in 40 Tagen wirst du vernichtet werden und dann setzt er sich draußen hin, baut eine Hütte und wartet ab, dass er zuschauen kann, wie Ninive vernichtet wird und ist dann total enttäuscht, dass nichts passiert. Ich glaube nicht, dass Gott uns zur Passivität und zu Rückzug und Einigeln aufruft. Nochmal, Jesus spricht hier von Geburtswehen. Das macht zum einen deutlich, dass die Zeit, in der wir leben, eine schmerzhafte Zeit ist. Und das erleben wir im Blick auf Nachrichten und im Blick auf unser eigenes Leben. Aber es macht auch deutlich, dass es eine Zeit ist, die zur Vorbereitung gilt. Dass es eine Zeit ist, in der etwas passiert. Denkt bitte mal an ein Paar, das ein Kind bekommt. Ich habe euch mal eins mitgebracht. Und sobald die Nachricht da ist, der Schwangerschaftstest positiv ausgefallen ist, in dem Moment, behaupte ich, verändert sich alles. Auf einmal achtet man auf Ernährung und auf Gesundheit und kein Alkohol mehr und die Zigaretten, die kannst du auch zur Seite legen. Das Kind wird beschallt mit Beethoven, damit es so frühkindlich im Bauch schon ein bisschen geprägt wird. Die Mutter durchsucht das Internet nach schönen kindgerechten Tapeten, nach Wickelkommoden und der Erstausstattung. Der Vater guckt nach einem geländetauglichen Kinderwagen und treibt sich auffällig oft auf einen Gebrauchtwagenhändler Hof herum, um vielleicht doch noch den Familienvan zu finden, der so ein bisschen Sportlichkeit verspricht. Und im Gespräch mit den beiden gibt es nur noch ein Thema. Und das ist das werdende Leben in ihnen. Die bevorstehende Geburt verändert ihr Leben. Sie prägt ihren Alltag. Und nicht nur ihren Alltag, sondern den Alltag der Menschen, mit denen sie zu tun haben. Denn auf einmal bekommen alle mit, da ist was im Werden. Da ist etwas im Kommen, da ist was Großartiges, was Schönes, worauf wir uns freuen können. Ein Grund zur Hoffnung. Und ich glaube, so ist es mit dem Reich Gottes. Wir erwarten Gottes neue Welt. Diese Erwartung verändert unser Leben und das schon heute. Jesus sagt seinen Jüngern und uns, haltet stand. Standhaft sein, das klingt so schrecklich statisch. Ja, das klingt so, hier stehe ich und ich halte meinen Stand, egal was passiert. Ich habe meinen Standpunkt und komme mir ja nicht so nahe sonst. Das ist aber nicht so. Das griechische Wort, was hier steht, das ist nicht statisch, sondern dynamisch. Das hat etwas zu tun, nicht ich halte meinen Standpunkt ein, sondern ich halte mich fest. Ich suche etwas, woran ich mich festhalten kann. Ich halte fest an Jesus, fest an seiner Botschaft, an seinem Auftrag, an seiner Liebe. Menschen, die sich an Jesus halten, die werden von ihm verändert. So wie die Schwangerschaft die Eltern verändert, so wirkt sich Gottes kommendes Reich auf uns aus. Wo Menschen an Jesus festhalten, beginnt das, was im Gottes Reich gilt, in ihrem Leben gültig zu werden. Liebe, Geduld, Sanftmut, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Vergebung. Also nicht in einem Schlag, aber es beginnt zu keimen. Manchmal müssen wir aufpassen, dass wir es nicht kaputt treten, was da am Keimen ist. Aber es beginnt zu keimen und zu wachsen. Und damit breitet sich Hoffnung aus. Standhalten heißt aber noch mehr. Es bedeutet zu vertrauen. Vertraut euch ihm an, trotz aller Unsicherheiten und in allen Unsicherheiten. Denn in ihm findet ihr letztlich die Sicherheit, die unzerbrechlich ist, nach der ihr euch eigentlich sehnt. Nicht in Häusern, nicht in Ritualen, sondern in ihm. Darum bleibt bei ihm. Haltet stand, denn das Reich Gottes kommt. Und haltet stand, denn das Reich Gottes ist schon da. Ein Kind kommt nicht erst am Tag der Geburt in die Welt, sondern es ist vorher schon da, im Bauch der Mutter. Am Anfang weiß es noch keiner, noch nicht mal die Eltern wissen es. Ich habe mir sagen lassen, dass Mütter das manchmal dann spüren. Irgendwas ist jetzt anders als sonst, irgendwas stimmt nicht, irgendwas beginnt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie es wissen, die Eltern, und irgendwann kommt der Punkt, wo man es auch nicht mehr verstecken kann, wo es für alle sichtbar wird. Und das Kind ist schon da. Es ist noch nicht geboren, es ist noch im Bauch, aber es ist in dieser Welt. Und das ist vielleicht ein Bild für Gottes Reich. Gottes Reich liegt nicht einfach nur in der Zukunft. Wir warten nicht nur darauf, dass es kommt, sondern sein Reich ist jetzt schon in dieser Welt. An anderer Stelle sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es beginnt schon jetzt und es wird sichtbar, wo sich Menschen auf diesen Jesus einlassen, wo sie an ihm festhalten. Es wird sichtbar, wo sie ihr Glaube auswirkt auf ihr eigenes Leben und auf das Leben der Menschen, mit denen sie zusammen sind. Letzten Montag haben wir Ostern gefeiert. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, manchmal habe ich das Gefühl, wir feiern Ostern, aber insgeheim denken wir, das Grab war nicht leer. Irgendwie ist das alles eine tote Geschichte. Nee, wir glauben an einen lebendigen Gott. der begegnet heute Menschen, der prägt und verändert sie heute. Und so baut er sein Reich, jetzt schon. Manchmal ist es verborgen, wie das Kind im Leib der Mutter. Manchmal wünschte ich mir, man könnte das mehr erkennen in dieser Welt, die so zerrissen ist. Aber oft genug wird es sichtbar. Es wird sichtbar jedes Mal, wenn Menschen sich neu auf Gott einlassen. Wenn du dich neu auf Gott einlässt, wird Gottes Reich sichtbar. Wenn du dich neu von Gott hinterfragen lässt, wird Gottes Reich sichtbar. Wenn du ihm erlaubst, dass er in dein Leben hineinspricht und dass er die wunden Punkte berührt und dass er dich herausfordern darf, dass er dir Vergebung schenken darf, dass er dich senden darf in diese Welt, wird Gottes Reich sichtbar. Ich frage mich, ob wir das manchmal überhaupt noch sehen oder ob wir schon uns haben anstecken lassen von dieser negativen Welthoffnungslos-Sicht, so nenne ich das mal. Sehen wir eigentlich, wie Gott am Wirken ist, ganz konkret unter uns? Letzten Samstag, Karsamstag, war ich auf der Osterkonferenz der Bethesda-Gemeinde in der Halle Gartlage. Halle Gartlage gemietet und alle anderen Gemeinden aus dem Umfeld, nicht Umfeld, aus Deutschland, sind dahergekommen und haben da Ostern gefeiert. Und Steven hat das neulich nochmal zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass in euren Räumen, also nicht Halle Gartlage, sondern hier, dass in euren Räumen Wunder geschehen? Weißt du eigentlich, dass Menschen geheilt werden in euren Räumen? Wie geht's dir, wenn du das hörst? Ist unser westliches Denken dann sofort am Rattern? Ja, das muss man relativieren, da muss man ja ein bisschen Abstriche machen und so. Oder kannst du das hören, dass der lebendige Gott am Wirken ist? Ich würde jetzt gerne eure Gedanken lesen können. Ja, aber glauben wir das? Ja? Oder denken wir, da hat er sich was eingebildet? Steven, und ich glaube, der lügt mich nicht an, der sagt, ne, das geschieht. Ja, das ist ja bei denen. Das ist ja nicht bei uns. Freitag war Männerlagerfeuer. Und als alles aufgeräumt war, alle gegangen waren, war ein Mann noch da. Und dann hat er gesagt, weißt du eigentlich, wie wichtig mir dieses Männerlagerfeuer ist? Wie wichtig mir diese Zeit ist, wo ich sein kann, wie ich bin? Wo ich das Gefühl habe, ich werde angenommen und ich bin willkommen? Und wo ich mal abschalten kann von dem, was mich den ganzen Tag beschäftigt und belastet. Weißt du eigentlich, wie gut mir das tut? Danke dafür. Gottes Wirken heute. Samstag, also gestern, waren Bärbel und Silvia und ich bei der Vertreterversammlung des Hannoverschen Verbands Landeskirchlicher Gemeinschaften. Da gäbe es auch einige Wunder zu berichten. Wir haben einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das ist ein Wunder, dass sich jemand bereit erklärt und dass auch noch jemand ist mit einer coolen, guten Theologie, wo wir echt profitieren können. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen von der Heimfahrt. Da hat Silvia uns erzählt vom Lernraum. Und hat erzählt, wie viele Mitarbeiter im Lernraum sind. Wir machen mal ein kleines Quiz. Alle, die nicht dabei sind, was schätzt ihr, wie viele Menschen engagieren sich im Lernraum? 12 Leute. Was sagen andere? Das ist ganz schön viel, 12. Ja, aber wenn ich so mit der 7, okay. Mit der Küche. Mit der Küche vielleicht, ja. Was sagt ihr? 12, 7 ist geschätzt? 15, 20. Silvia, wie viele sind es? 20 Leute, die sich engagieren für den Lernraum. Und davon sind wie viele in der landeskirchlichen Gemeinschaft überhaupt beheimatet? 4. 16 Leute von außerhalb, die sagen, das ist mir so wichtig, dass diese Kinder etwas bekommen, dass sie kommen. Für mich ist das ein Wunder. Und das ist Wirken Gottes, das ist das Reich Gottes. Die bauen am Reich Gottes mit, obwohl sie es nicht wissen. Da sind Frauen in der Küche, die sind Muslime, sehen das alles anders. Und trotzdem bauen sie an Gottes Reich mit, weil sie sich einklinken in diese Anliegen, die da verkörpert werden und gelebt werden und die für das stehen, was Gott am Herzen liegt. Soll ich weitererzählen? Eben hat sich eine Gruppe getroffen, Und die haben vorbereitet für den Verteiler einen Kaffee trinken. Ich war nicht dabei, ich rede jetzt einfach mal. Nachher kam die Karin Horst, heißt sie, ne? Die Leiterin vom Verteiler, kam rein und die in die Küche, während ich mir meine Brille geputzt habe. Und dann sagte die, die war so glücklich und die wirkte so zufrieden. Und das war, scheint ein gutes Treffen gewesen zu sein. Also ich weiß es nicht. Da ist Gott am Wirken. Und manchmal glaube ich, lass uns die Augen aufmachen. Lass uns die Augen aufmachen. Lass uns nicht so, oh, es ist alles so schrecklich denken, sondern lass uns schauen, wo Gott am Wirken ist. So, das war der Exkurs. Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ein drittes, das ist kurz. Haltet stand, denn das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündet werden. Das Evangelium vom Reich Gottes. Gottes neue Welt kommt und sie ist schon da. Er wird regieren und er regiert schon jetzt. Das ist etwas, was wir ganz schnell aus den Augen verlieren, gerade weil wir so viel negative Nachrichten hören, so viel Bedrückendes, so viel Schwieriges, Hoffnungslosigkeit. Und dann denken wir irgendwann, ach, das will ja auch gar keiner mehr hören. Die Zahlen gehen zurück, die Kirchenaustritte werden immer mehr. Wo soll das nur hinführen? Und wie schnell sind wir auf diesem Dampfer unterwegs, auch mit unserem Herzen, auch mit unseren Gedanken und lassen uns gefangen nehmen und denken dann, ach, irgendwann können wir alle Türen dicht machen und dann ist es auch egal, ob die Häuser noch stehen oder nicht, geht ja eh keiner mehr hin. Jesus sagt, die Botschaft, das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Fällt euch auf, was das Besondere ist? Sie wird verkündet werden. Das ist passiv. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, ihr werdet sie verkünden. Ihr seid jetzt verantwortlich. Und wenn ihr es nicht gebacken bekommt, dann wird das halt eben nichts. Sondern Jesus sagt das zu, das ist eine Zusage. Es wird so sein. Sie wird verkündet werden. Diese Botschaft ist nicht zu stoppen. Warum? Weil ich selbst dahinter stehe. Weil der lebendige Gott dahinter steht. Sie wird verkündet werden. Punkt. Darum lasst euch nicht irre machen, sondern haltet fest. Diese Zusage ist eine Ermutigung für den Auftrag, den Jesus ein paar Seiten weiter seinen Jüngern, seiner Kirche uns gibt. Verkündet die Botschaft Gottes in dieser Welt. Macht Gottes Sehnsucht, seine Liebe und Barmherzigkeit hörbar, erfahrbar und greifbar durch Worte und durch Taten. Diese Zusage und Ermutigung, dieser Auftrag, der gilt uns allen. Und dahinter steht der große Gott, der es tun wird. Und diese zerrissene Welt, die braucht die heilende Liebe Gottes. Da, wo Christen in dieser Welt unterwegs sind, da ist Reich Gottes. Wir tragen ihn in uns und er kommt mit uns in diese Welt. Und wohin wir gehen, da erwartet uns der Herr, weil er schon da ist. Und dahin kommt nun auch der Herr, weil er in uns ist. Und das geschieht ganz konkret. Da, wo wir in einem Gespräch vielleicht unseren Glauben bekennen, oder einfach am Anfang erstmal zuhören, versuchen zu verstehen. Vielleicht manchmal durch ein klares Wort, wo wir auch ein Stoppzeichen setzen und sagen, so nicht. Wo wir Ungerechtigkeit ansprechen. Durch tröstende Worte, durch eine liebevolle Geste, durch ein beherztes Zupacken und Helfen. Standhalten heißt festhalten an dem, was Jesus sagt und tut und will, und festhalten an seiner Zusage und seinem Auftrag. Wir leben in einer zerrissenen Welt, aber haltet stand, denn das Reich Gottes kommt. Haltet stand, denn das Reich Gottes ist schon da. Haltet stand, denn das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündet werden. Haltet stand, damit Menschen mitten in dieser zerrissenen Welt den wahren Halt finden. Und ihren Halt nicht in Steinen oder in Metall oder in Geld oder in was auch immer suchen, sondern die Sicherheit finden, die ihr wirklich Hoffnung geben kann, die uns wirklich Hoffnung geben kann, die wir heute brauchen. Amen.